Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute ein ganz spannendes Thema, spannend deswegen, weil es uns alle betrifft in der Branche und weil es erheblichen Zeitdruck gab, um das umzusetzen, was ich jetzt gleich besprechen werde mit Peggy Steffen, unserer Leiterin Risikomanagement. Und das Thema heute sind Liquiditätsmanagement-Instrumente, kurz LMTs. Hallo Peggy.
Hallo.
Letzten Endes kamen die LMTs, um dann nochmal ein bisschen auszuholen, über das Fondsrisikobegrenzungsgesetz. Das Fondsrisikobegrenzungsgesetz ist ein Gesetz, das wir immer sehr begrüßt haben. Wir haben da sehr stark auch daran mitgearbeitet, dass es so kam, wie es jetzt gekommen ist. Und da gibt es eine ganze Reihe von wichtigen Neuerungen. Eine zum Beispiel sind der einheitliche Rechtsrahmen für kreditvergebende Fonds und der andere aufsichtsrechtliche Angleichungen im Meldewesen von AIFs und OGAFs. Das sind alles Dinge, die wir schon lange gefordert haben. Aber heute geht es in allererster Linie mal in unserem Gespräch um das Thema Risikomanagement und da insbesondere um die LMTs. Das Ziel von LMTs ist klar. Es geht darum, in Stressphasen, in denen die Liquidität eng wird, Mittel der Fondsgesellschaft an die Hand zu geben, die mildere Maßnahmen darstellen als eine vorübergehende Fondsschließung. Das sollte natürlich als Worst Case verhindert werden. Und deswegen gibt es jetzt diese Liquiditätsmanagement-Tools. Seit April 26 ist der Werkzeugkasten also größer. Welche LMTs stehen den Fondsgesellschaften seit April zur Verfügung?
Insgesamt haben wir einen relativ breiten Kasten, der zur Verfügung steht. Voraussetzung ist aber jetzt aufgrund der gesetzlichen Vorgaben, dass die Fondsgesellschaften für alle offenen Fonds mindestens 2 LMTs auswählen müssen. Und da ist der Katalog durchaus wieder beschränkt. Da haben wir sogenannte quantitative LMTs. Dabei handelt es sich um die Rücknahmebeschränkung, also das sogenannte Gating. Die Verlängerung von Rückgabefristen, aber auch die Sachauskehr gilt dazu. Und wir haben die sogenannten Anti-Dilution-Tools, also solche LMTs, die sich auf den Preis auswirken, wie das Swing-Pricing, das Dual-Pricing, die Rückgabegebühr und auch die sogenannte Verwässerungsschutzgebühr.
Also ich fasse zusammen, es gibt 2 Arten von LMTs, quantitative und preisrelevante, wie die Anti-Dilution-Tools wie beispielsweise Swing-Pricing und Rücknahmegebühren. Und es müssen immer 2 LMTs pro Fonds angewandt werden, auch für Geldmarktfonds?
Nee, für Geldmarktfonds haben wir eine Ausnahme. Da kann die KVG sich entscheiden, nur ein LMT zu nutzen.
Aber mal ganz ehrlich, warum gibt es denn für Geldmarktfonds überhaupt die Vorgabe, ein LMT zu haben?
Ja, ich glaube, man hatte so wirklich große Krisen im Blick oder solche Strukturen, wo eben auch große oder Anleger große Anteile an Fonds halten und man will eben dann sozusagen die verbleibenden Anleger schützen und eben dann den rausgehenden Anleger dann sozusagen benachteiligen mit irgendwelchen Abschlägen. Also wenn man solche ADTs.
Ja, es stimmt ja eigentlich. Ich meine, wir betrachten den Geldmarktfonds immer als Inbegriff der liquiden Geldanlage, aber ich kann mich selbst noch erinnern, 2007 waren Geldmarktfonds massiv unter Druck und standen vor der Schließung. Also insofern schon verständlich, dass zumindest ein LMT auch bei Geldmarktfonds vorgesehen ist, für alle anderen 2. Und da, wie gesagt, die Unterscheidung eben zwischen den preisorientierten und den quantitativen.
Man muss natürlich auch noch ergänzen, dass Dual-Pricing und Swing-Pricing zusammen nicht als 2 LMTs anerkannt werden. Also man darf dann nur 1 von beiden nutzen, sodass da eben auch nochmal der Katalog ein bisschen eingeschränkt ist.
Es war ja mal diskutiert worden bei der ESMA, dass ein Anti-Dilution-Tool immer dabei sein muss. Also dass 1 von den beiden immer ein Anti-Dilution-Tool ist.
Genau, darüber wurde heiß diskutiert. Die ESMA hat dann aber in ihren Leitlinien festgehalten, dass man sozusagen bei der Auswahl der 2 LMTs am Ende zumindest auch ein ADT in Betracht ziehen muss. Das heißt aber nicht, dass man dann auch zwingend ein ADT letztendlich mit vereinbaren muss. Insofern steht es den Gesellschaften frei, auch zum Beispiel eine Sachauskehr und ein Gating festzulegen als 2 Pflichten.
Ja, ist ganz gut, dass wir da mehr Flexibilität erreicht haben. Warum war denn die ESMA so hinter diesen ADLs her?
Ja gut, also aus meiner Sicht kam das nicht von der ESMA, sondern wurde so ein bisschen getrieben von den Zentralbanken, die in den ADTs ein Allheilmittel gesehen haben für Liquiditätskrisen. Aber wenn man sich mal das genau anschaut, die wirken sich ja letztendlich nur auf den Preis aus. Und ein Anleger, der raus möchte aus einem Fonds, der wird dann auch den Preisaufschlag zahlen oder den Abschlag und rausgehen, also richtig wirksam sind. Im Prinzip ja eigentlich dann in wirklich großen Krisen dann das Gating oder die Verlängerung der Rückgabefrist.
Das dürften auch die am häufigsten eingesetzten LMTs sein, oder?
Genau, also wir haben jetzt keinen konkreten Überblick, aber was wir so hören aus dem Markt, sehen wir schon, dass das Gating, Swing Pricing und die Rückgabegebühr und die Verlängerung der Frist die gängigsten Tools sein werden oder sind, die wir jetzt finden. Erstaunlicherweise hat uns aber WM Datenservice auch mitgeteilt, dass sie in ihrer Dokumentation über 1000 ISINs für das Dual Pricing jetzt eingemeldet bekommen haben. ISIN heißt zwar nicht gleich Fonds, aber im Prinzip fand ich das schon erstaunlich, dass auch das Dual Pricing durchaus ein Tool ist.
Die Umsetzung war ja für viele KVGs und auch ihre institutionellen Investoren sehr, sehr kurzfristig. Was waren denn die größten Herausforderungen für unsere Mitglieder?
Ja, also die Kurzfristigkeit als solches. Die Kommission ist ja erst Ende November 2025 mit den delegierten Verordnungen hervorgekommen, nachdem die ESMA bereits im April geliefert hatte. Das heißt, wir wussten erst im November, was zu beachten ist, und die Verordnungen sind dann auch tatsächlich erst Ende Februar veröffentlicht worden im EU-Amtsblatt, sodass man faktisch eigentlich nur 2 Monate Zeit hatte, nicht mal 2 Monate, sich auf die konkreten Prozesse einzustellen. Also das war ein wesentlicher Aspekt. Und bei den Spezialfondsanlegern stellte sich dann natürlich auch die Frage, weil die BaFin gesagt hat, die LMTs müssen in den Anlagebedingungen vereinbart werden, steht ja auch so im Gesetz jetzt drin. Braucht es denn einer Zustimmung der Anleger? Und auch da muss man sicherlich nochmal differenzieren, was die zivilrechtliche Wirksamkeit der Zustimmung betrifft, aber eben auch die aufsichtsrechtliche Frage. Und da hat die BaFin ganz klar gesagt, die KVG ist verpflichtet, diese LMTs auszuwählen und in den Anlagebedingungen aufzunehmen. Und die müssen einsatzbereit sein zum 16. April. Die Frage der Zustimmung hängt natürlich dann von den Umständen des Einzelfalls ab, wie das in den Anlagebedingungen vereinbart ist mit dem Anleger. Aber da sagte dann die BaFin, die aufsichtsrechtliche Wirksamkeit hängt jetzt nicht von der Zustimmung ab, sodass die im Nachgang auch noch geliefert werden
kann. Dennoch ist es natürlich sehr aufwendig, mit seinen Spezialfondskunden jedes Mal da ins Gespräch zu kommen und über die LMTs zu diskutieren.
Absolut. Also die KVGs sollten bestenfalls auch schon viel früher mit den Anlegern drüber gesprochen haben. Wir haben aber durchaus in der Praxis gesehen, dass dann einige institutionelle Anleger durchaus auch erst überrascht wurden, kurz vor Schluss sozusagen, dann erst die Anlagebedingungen gesehen haben, ohne dass dann die einzelnen Prozesse erläutert wurden. Also da lief die Kommunikation vielleicht nicht immer 100% glatt, aber in den besten Fällen hat man vorher schon drüber gesprochen, dass da was Neues kommt.
Jetzt ist ja der 16. April schon 4 Wochen her. Sind denn alle fertig?
Nee, noch nicht. Es sind tatsächlich noch Fragen im Raum. Und da warten wir auch noch auf eine Kommunikation der BaFin, was gerade die Frage der aufsichtsrechtlichen Vorgaben für die institutionellen Anleger betrifft, aus dem Versicherungsaufsichtsrecht und auch in Bezug auf LCR-fähige Fonds zum Beispiel. Das hindert manche Fondsanleger schon noch, hier vielleicht die Zustimmung zu erteilen, weil sie nicht genau wissen, ob die Aufsicht da noch irgendwelche Vorbehalte hat, ob das zulässig wäre.
Wie lange dauert denn das noch, bis die BaFin uns da was mitteilt?
Also das Rundschreiben sollte eigentlich schon vor dem 16. April konsultiert werden. Das wurde da schon angekündigt. Dann hieß es Ende März, ja, kurz nach 16. April. Jetzt warten wir immer noch, aber die Frage ist eben immer noch nicht ganz klar, wenngleich die BaFin uns in den sogenannten Roundtables, die wir ja durchgeführt haben, durchaus schon sehr frühzeitig mitgeteilt hat, dass gerade in Bezug auf die LCR-fähigen Fonds es unschädlich sei, die LMTs einzuführen. Und auch in dem letzten Roundtable Ende März war sogar die Versicherungsaufsicht mit anwesend. Und auch die hat gesagt, im Grundsatz stehen die LMTs dem Grundsatz der Versicherer, also liquide zu investieren, nicht entgegen. Das Kapitalanlage-Rundschreiben, was wir zur Anlageverordnung haben, das enthält da noch ein paar einzelne Aspekte, aber die würden jetzt auch der Einführung der LMTs nicht entgegenstehen. Und insofern wäre es aber trotzdem schön, so eine Aussage nochmal schriftlich zu lesen, die dann noch offiziell von der BaFin kommt.
Lassen Sie uns nochmal über die Kundenseite sprechen. Mhm. Das sind zwei Dinge mir aufgefallen und das erste hat mich wirklich überrascht, nämlich die Vorgabe, dass zwei LMTs selbst bei ein Anlegerspezialfonds bestehen sollen. Also wenn ich nur einen Anleger habe, warum soll ich dann zwei LMTs einführen? Da bin ich wirklich drüber gestolpert, über die Sinnhaftigkeit dieser Regelung.
Der erste Aspekt ist natürlich, wir sind hier in Deutschland in einer besonderen Situation, wo wir eben den Spezialfonds haben, wo grundsätzlich oder regelmäßig nur eine limitierte Anzahl von Anlegern, meistens nur ein Anleger, investiert ist. Diesen Fondstyp kennt aber die EU-Richtlinie nicht. Und
Die kennt nur AIFs
und wo man davon ausgeht, dass eine Vielzahl von Anlegern investiert ist. Und deswegen hat man eben für solche Fälle LMTs entwickelt. Wir hatten das versucht, im Gesetzgebungsverfahren auf EU-Ebene auch noch einzubringen, dass man auf die Anlegerstruktur hier noch achtet, gerade im AIF-Bereich bei professionellen Anlegern. Aber das ist uns nicht gelungen und man hatte dann nur diese Ausnahme für Geldmarktfonds erarbeitet.
Sozusagen ein Kollateralschaden für einen deutschen Sonderweg.
Genau, aber dafür hat man ja im Gegenzug weitere Vergünstigungen, die man mit der Investition in Spezialfonds hat. Ja,
also, ja gut, und umgekehrt dürfte es auch möglich sein, mit diesem einzigen Kunden schnell zu einer Lösung zu finden.
Und die Frage ist ja wirklich, wann wird man bei solchen Fondskonstruktionen tatsächlich ein LMT ziehen? Ja, also man steht ja doch in sehr nahen Austausch mit dem Anleger und wenn Schwierigkeiten da sind, stelle ich mir das nicht sehr schwierig vor.
Die zweite Frage, die sich mir aufgedrängt hat mit Blick auf den institutionellen Kunden, ist die, dass diese institutionellen Kunden ja selbst reguliert sind und selbst Liquiditätsvorgaben erfüllen müssen. Wie jetzt beispielsweise Banken, die Fonds wegen ihrer Liquidität für ihre Liquidity Coverage Ratio nutzen. Oder auch bei Versicherungsanlagen, die müssen ja auch gewisse Liquiditätsmindestanforderungen erfüllen. Wie passt das denn jetzt zusammen, wenn der Insti-Kunde nach seinen aufsichtsrechtlichen Vorgaben liquider sein muss als der Fonds, der illiquider wird durch die LMTs?
Wie gesagt, hier warten wir noch auf die Aussage der BaFin, die ja grundsätzlich hier keine Einschränkungen gesehen hatte in Bezug auf diese Anforderungen. Aber man muss natürlich auch rein praktisch sehen, je nachdem, welches LMT man dann am Ende auswählt, stellt ja zum Beispiel das Gating oder auch die Verlängerung der Frist, wenn man das jetzt bislang noch nicht vereinbart hatte, sogar eine Besserstellung in Bezug auf die Liquidität dar. Weil bislang hatte man ja nur die Möglichkeit der Aussetzung und wenn eine Liquiditätskrise kommt, dann hätte der Spezialfondsanleger sozusagen stände er für eine Aussetzung. Jetzt hätte man eben die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel das Gating einführt, dann eben zumindest einen gewissen Anteil zurückzubekommen oder eben dann zu einem späteren Zeitpunkt, was ja bei einer Aussetzung viel, viel länger wäre. Also insofern ist es im Prinzip eine Verbesserung sozusagen auch der Liquiditätssituation des Spezialfondsanlegers.
Mhm. Lassen Sie uns mal weggehen von den Anlegern und wieder hin zu den Fondtypen. Wir hatten ja schon den Geldmarktfonds, wir hatten den Spezialfonds, den Einanlegerspezialfonds. Kommen wir mal zum LTIF. Der LTIF, ein relativ neuer Fondtyp, sogar sehr neu, hat ja seine eigenen Liquiditätsvorgaben. Wie harmoniert das denn jetzt?
Das ist eine ganz spannende rechtliche Frage, weil ein LTIF ist ja im Prinzip auch ein AIF. Und ein AIFM ist verpflichtet, für alle offenen AIFs zwei LMTs auszuwählen. Nun haben wir aber eine LTIF-Verordnung und dazu noch eine delegierte LTIF-Verordnung, die zusätzliche Liquiditätssteuerungsmaßnahmen vorschreibt, wo letztendlich im Prinzip drinsteht, dort könnte ein LMT ausreichen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was hat jetzt Vorrang und wie geht man damit um? Die EFAMA hatte dazu auch mal eine Umfrage gemacht und da wurde festgestellt, es bestehen absolut unterschiedliche Auslegungsansätze. Wir haben gehört, dass die BaFin inzwischen in einer Einzelauskunft bereits gesagt hat, auch ein LTIF benötigt 2 LMTs. Ich hatte Gelegenheit, letzte Woche mal mit einem Vertreter der CSSF in Luxemburg zu sprechen. Der hatte noch keine abschließende Antwort, aber auch wir haben gehört, in Luxemburg hat schon ein offener LTIF die Aussetzung erklären müssen. Und auch dort wird man voraussichtlich das eher strenger sehen. Und insofern gehen wir davon aus, dass das bestimmt demnächst auch nochmal offiziell geklärt werden wird.
Und dass dann sozusagen die LTIF-Verordnung zurücktritt. Und dann plötzlich auch für LTIFs nicht nur einer, sondern 2 LMTs erforderlich sind. EPHAMA übrigens für unsere Zuhörer ist der Europäische Fondsverband. Und jetzt zu den Immobilienfonds, offene Immobilienfonds. Ja, vielleicht das heißeste Eisen, wenn es um das Thema Liquiditätsmanagement geht. Die haben ja schon LMTs, die waren ja sozusagen die ersten mit LMTs. Die haben wir jetzt schon viele Jahre. Wir haben eine Haltefrist von 2 Jahren und wir haben eine Kündigungsfrist von 1 Jahr. Ändert sich dadurch jetzt was bei den offenen Immobilienfonds oder bleibt es bei diesen beiden LMTs?
Wir haben sogar 3, wenn man es ernsthaft sich anschaut, weil nämlich sogar noch eine Verpflichtung zur Aussetzung enthalten ist im KGB, wenn eben dann die Liquidität nicht ausreicht. Also im Prinzip 3 LMTs und deswegen sind wir seinerzeit auch sehr frühzeitig ins Gespräch mit BaFin und BMF getreten und haben gesagt, naja, eigentlich reicht das ja aus und wir brauchen nicht noch on top etwas. Aber, und da kommt das große Aber, diese Halte- und Rückgabefrist, die wir vereinbart haben im KGB, entspricht nicht dem Katalog, der jetzt durch die IFM-Richtlinie vorgegeben ist. Und deswegen ist man hier seitens des BMFs auch formal rangegangen und hat gesagt, eigentlich müsste man on top noch 2 draufpacken.
Soll das heißen, dass in dem Katalog weder die Halte- noch die Rückgabefrist steht?
Es steht was von einer Verlängerung der Rückgabefrist. Das heißt, die einmal schon als lange Zeitdauer angedachte Rückgabefrist ist als solche, als LMT nicht anerkannt, zumindest nicht als Pflicht-LMT. Und die Haltefrist, auch die kennt man zwar unter der LTIF-Verordnung als LMT, aber nicht als Pflichtkatalog unter der IFM-Richtlinie. Das war eben das Problem und wir hatten seinerzeit dann mit dem BMF gesprochen und das BMF ist dann darauf eingegangen, dass man gesagt hat, mit dieser Verpflichtung auch auszusetzen und der Rückgabefrist, die ich habe, wird sozusagen schon die Verlängerung der Rückgabefrist fingiert. Deswegen können wir da schon mal einen Haken dran machen. Sodass jetzt im Gesetz verankert ist, ein offenes Immobilienpublikumssondervermögen braucht im Prinzip nur noch ein zusätzliches LMT.
Weil dann die Kündigungsfrist eben doch anerkannt wird. Zumindest genau. Von der BaFin, auch wenn sie nicht im ESMA-Katalog steht.
Richtig, genau.
Eine letzte Frage noch zu den Rückgabegebühren. Da gab es eine sehr spannende Diskussion über die Frage, ob sie immer greifen sollen. Oder erst ab einem bestimmten Schwellenwert. Könnten Sie das nochmal erklären? Und was spricht für immer und was spricht für eine Schwelle?
Die ESMA hat in den Leitlinien vorgegeben, auch solche ADTs können durchaus unter normalen Marktbedingungen auch erhoben werden. Und das würde eben bedeuten, wenn ich
Also es gibt überhaupt keine Stresssituation am
Markt. Es gibt keine Stresssituation.
Kein Liquiditätsproblem weit und breit.
Richtig.
Aber also, ich erhebe trotzdem eine Rückgabegebühr.
Genau, das heißt, ich kann eben dann bei jeder Rückgabe sozusagen dann die Gebühr erheben. Das muss dann natürlich auch in den Anlagebedingungen klar geregelt sein.
Und was soll das bringen?
Der Vorteil ist natürlich, dass man die Anleger, die im Fonds verbleiben, letztendlich vor Rückgaben oder vor erhöhten Transaktionskosten schützt, weil ja die Gebühr dann sozusagen so diese Transaktionskosten ausgleichen soll und die dann am Ende nur der rückgebende Anleger zu zahlen hat. Das ist die eine Lösung. Muss man sich natürlich gut überlegen, ob das Sinn macht.
Und ob der Kunde das haben will.
Genau. Und das andere ist eben, ich erhebe dann die Gebühr tatsächlich nur in Stresssituationen. Und dafür wird man typischerweise in der Praxis einen Schwellenwert festlegen. Das heißt aber nicht, dass ich zwangsläufig bei Überschreitung des Schwellenwertes dann auch verpflichtet bin, die Gebühr zu erheben, sondern ich muss dann immer noch mal schauen, habe ich genug Liquidität? Wenn die vorhanden ist, muss ich die Gebühr nicht ziehen, sondern kann mich auch dagegen entscheiden. Auch da ist sicherlich dann wieder der Fokus Liquiditätssteuerung und inwieweit belaste ich vielleicht die bestehenden Anleger mit solchen Transaktionskosten, die möglicherweise entstehen können.
Wie machen denn unsere Kollegen im europäischen Ausland das? Das gilt ja überall. Also ich meine, wir reden jetzt die ganze Zeit über die BaFin, wir reden auch über deutsche Spezialitäten wie den Spezialfonds und den offenen Immobilienfonds. Das ist schon jetzt ein bisschen sehr Richtung deutscher Gesetzgebung gewesen, aber trotz allem, AIFMD gilt europaweit. Wie weit stehen denn die Kollegen im Ausland?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil noch nicht alle EU-Mitgliedstaaten tatsächlich den AIFMD-Review umgesetzt haben. In Österreich zum Beispiel hat man noch nicht mal ein Umsetzungsgesetz. Das heißt, dort verlangt zwar wohl die Aufsicht jetzt auch schon die LMTs, aber es gibt noch keine gesetzliche Grundlage dafür. Und wir sehen auch hier durchaus Unterschiede in den aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Zum Beispiel mussten wir ja jetzt auch die Anlagebedingungen und auch die Prospekte entsprechend anpassen. Aber zeitgleich gibt es ja auch noch das BRIPS-Kit. Da haben die ESAs vor Jahren schon gesagt, auch die LMTs müssen im BRIPS-Kit genannt werden. Und das ist jetzt bei einigen auch noch nicht aufgegangen, dass man auch die BRIPS-Kits anpassen muss. Und das sehen wir gerade im Moment, dass in Deutschland alle BRIPS-Kits angepasst wurden, aber Fonds, die aus dem Ausland hier zum Beispiel nach Deutschland hineinvertrieben werden, die BRIPS-Kits nicht angepasst haben. Und auch die Frage haben wir durchaus an die BaFin weitergegeben. Wie geht man denn mit solchen Umständen um, wenn im Ausland die Vertriebsregeln oder Verkaufsunterlagen noch gar nicht entsprechend angepasst wurden, dürfen die dann hier in Deutschland vertrieben werden?
Und was sagt die BaFin?
Wir haben noch keine Antwort.
Auch wieder keine Antwort. Na, dann hoffen wir mal, dass wir bald viele Antworten von der BaFin bekommen, weil die Frage ist ja nun wirklich spannend, weil daran hängt ja der gesamte grenzüberschreitende Vertrieb.
Genau, wir hoffen, dass das jetzt in dem Rundschreiben dann final geklärt wird.
Das ist wirklich eine extrem interessante Antwort, auf die wir da warten von der BaFin. Letzte Frage, Peggy. Jetzt haben wir mindestens zwei LMTs. Bei offenen Immobilienfonds sind es ja eigentlich drei. Ist das jetzt das Ende von Liquiditätsstress? Wird das jetzt für immer und ewig Fondsschließungen verhindern?
Meine persönliche Einschätzung, wenn wir wirklich einen großen Crash haben, werden auch die LMTs nicht helfen. Also das ist vielleicht für kurzfristige Veränderungen am Markt sicherlich ein Thema, wo das unterstützen kann und wo man auch steuernd eingreifen kann. Aber bei ganz großen Krisen werden auch solche LMTs am Ende nicht schützen.
Das glaube ich auch. Es schützt vor kleinen Krisen und es schärft das Bewusstsein. Das dürfen wir nicht vergessen, vor 10 Jahren gab es ja praktisch gar nichts.
Ja.
Das ist sicherlich gut, auch wenn es jetzt in der Umsetzung schon sehr aufwendig ist. Aber im Falle einer wirklich großen Krise, glaube ich, wird uns das auch nicht retten. Herzlichen Dank, Peggy. Das war wieder einmal sehr interessant mit Ihnen. Sie, liebe Zuhörer, fanden es hoffentlich auch interessant. Ich verabschiede mich von Ihnen und bis zum nächsten Mal.